Lobpreis Jesus Christus durch Maria und Josef. Ja, für die, die nachgekommen sind, wir sind ja schon seit heute Morgen am Arbeiten hier. Heilige Messe haben wir schon gefeiert. Wir haben den Rosenkranz, den schmerzhaften Rosenkranz betrachtet. Und für heute Nachmittag haben wir angesetzt einen Vortrag über die Leiden Christi, die Wunden des mystischen Leibes Christi heute. Insbesondere habe ich mir vorgenommen, heute über das zu reden, was in den letzten oder ich sage jetzt mal in den ersten Monaten dieses Jahres passiert ist, exakt seit dem 24. Jänner diesen Jahres. Ich möchte euch helfen, damit ihr wisst, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Wem solltet ihr folgen und wem besser nicht? Das soll eine Entscheidungshilfe sein und ich werde nicht sagen, du darfst nicht. Ich habe noch nie gesagt, du darfst nicht in die Finsternis gehen. Ja? Ich sage wieder, Vater, die Hochzeit ist fertig. Der Tisch ist gedeckt. Auch du bist eingeladen. Hast auch du was anderes vor? Hast auch du was anderes vor? Ihr kennt das Evangelium, ne? Der Vater schickt den Knecht aus, holt mir die Leute zur Hochzeit. Der eine muss den Acker bestaunen, der zweite den Ochsen und der dritte, der hat gerade geheiratet, der muss seine Frau bestaunen. Pech gehabt. Sind nicht im Hochzeitssaal. Der Vater sagt dann, oder der Bräutigam sagt, dann geh hinaus auf die Landstraße, ja, und hol mir die Letzten rein. Ich hoffe, dass ihr nicht die Letzten seid. Ja. Nein, ich vertraue, dass ihr nicht die Letzten seid. Ihr seid aufgesprungen, als es hieß, der Tisch ist gedeckt. Ja. Ihr seid da und wollt hören, was Jesus euch zu sagen hat. Was die Kirche euch zu sagen hat. Nicht der Johannes Markus. Ne? Zeig mal, was ich heute Morgen schon gemacht habe, die der Weise. Die sollen nicht die ganze Zeit auf mich schauen, ne? Sondern auf Jesus und Maria. Ich bin nur der Lautsprecher, der steht da vorne. So. Also, ich begrüße euch, meine lieben Kinder, und danke dir, dass du heute Zeit genommen hast, dass du gekommen bist. Der Johannes Markus ist nichts weiter als mein Sprachrohr. Es darf er wiederkommen, ja? Nichts weiter als das Sprachrohr. Das musst du nicht annehmen, das zwinge ich keinen. Sag nicht, dass du glauben musst, was ich zu erzählen habe. Du kannst es prüfen an 5 Edelsteinen, an 4 Säulen. Alles, was ich zu bringen habe, was jeder Bote da draußen bringt und sagt, ich bin im Namen Gottes unterwegs, der hat 5 Edelsteine zu erfüllen und 4 Säulen zu bringen. Erster Edelstein, alles, was ich tue, muss im Gehorsam sein. Zu Gott und der Kirche. Ja, da gibt es so Boten, die haben gesagt, Gott ja, Kirche nein. Der zweite Edelstein ist die Wahrheit. Nicht irgendeine Wahrheit, sondern die Wahrheit, die von Gott kommt und in seiner Kirche zu finden ist. Ecclesia Veritas. So heißt auch unser neues Buch im Internet. Das ist ein Nachschlagewerk, das wir am Aufbauen sind, wo wir stichwortmäßig nämlich genau darauf eingehen werden, wo die Leute immer sagen, ja, aber. Und ich sage, dieses Aber kommt nicht von Gott, und ich sage dir auch, warum. Der dritte Edelstein ist Einheit mit Gott und der Kirche. Jeder, der nicht mit der Kirche verbunden ist, kommt auch nicht im Namen Gottes. Punkt, Ende, aus. Das ist Fakt. Beispiel. Es gibt Boten, ich nenne keine Namen, weil ich darf keine Namen nennen. Das ist mir untersagt. Nicht vom Priester, sondern vom Herrn. Er hat gesagt, ich soll nicht über die lebenden Boten sprechen. Über die Verstorbenen kann ich schon sprechen. Da gibt es Boten, die sagen, die Heilige Messe seit 40 Jahren sind ungültig. Von Gott, von Jesus nicht gewollt. Ist eine Lüge. Ist nicht Lehramt, nicht Gott. Zweitens. Wenn ich Jesus unwürdig empfange oder er fällt zu Boden, zieht er sich zurück. Stimmt das? Ich frage dich. Ich meine, wir haben ja schon drüber unterhalten, ne? Frage dich, stimmt das? Wenn Jesus zu Boden fällt oder ich ihn unwürdig empfange, zieht Jesus sich zurück. Stimmt das? Nach dem Naturgesetz ist das nicht möglich. Eine Frau, die schwanger ist, kann nicht plötzlich wieder die Schwangerschaft weg sein, sei denn man hat mit Messer und Gabel herausoperiert, Thema Abtreibung, ja? Dann ist das was anderes. aber das ist dann nicht Gott gewollt. Jesus zieht sich nicht zurück. Wenn der Priester ordnungsgemäß von der katholischen Kirche in der Kette der Einheit der Apostel die Wandlungsworte über Brot und Wein gesprochen hat, ist es nicht mehr Brot, nicht mehr Wein, sondern Leib und Blut Christi. Und es wird nie mehr anders werden. Ein Rückkehrschluss, so dass der Priester sagt, jetzt mache ich das wieder rückgängig, gibt es nicht. Ja? Schwanger heißt schwanger. Punkt. So ein Brot gibt es, der das aber verbreitet, wird von allen hofiert, weil die Person ist auch noch mit Priester unterwegs, auch noch. Und ich habe mit solch einem Priester gesprochen, ich habe gesagt, in diesem Punkt irrt, was die Person da als Brot bringt. Und ich habe auf den Knien gelegen, aus Respekt vor dem Amt des Priesters, der Würde des Priesters, und habe ihn auf Knien angefleht, das im Lehramt zu prüfen. Leider wusste er auch, weil ich habe gesagt, ich habe keine Ausbildung, das hat er dann genutzt, ich habe studiert. Ich muss das besser wissen. Ich habe mich aber mit Theologen unterhalten, die Kirche lehrt eindeutig, konsekriert ist konsekriert, schwanger ist schwanger, Punkt. Ja? Acht, der Demut, das ist der vierte Edelstein, demütig muss diese Seele sein. Sie darf sich nicht den anderen gegenüberheben. Ja? Und wenn ich dem Heiligen Philipp Neri begegnen würde, ne, der ist auch mal eine Mystikerin bei ihm hingeschickt worden von Ignatius von Loyola, der sollte mal prüfen, was er von ihr hält. Und der Heilige Philipp Neri hat sich auf den Sessel gesetzt, hat seine Füße hochgehoben und hat der Mystikerin gesagt, zieh mir mal die Schuhe aus. Ich bin eine Mystikerin. Und da hat der Philipp Neri gesagt, das reicht. Also ich hätte die Schuhe ausgezogen. Weil ich bin schon erprobt worden, ja? Ein Priester, der nicht so konnte, der hat gefragt, ob ich ihm helfe, Socken anzuziehen. Ja? Das war kein Problem. Ja? Ich kenne die Geschichte von Philipp Neri, habe ich gesagt. Okay. Alles muss in der Liebe sein. Was heißt Liebe? Was heißt Liebe? Ist mir egal, was du tust? Nein, ich muss dir die Wahrheit sagen. Auch wenn sie dir wehtut. Aber ich darf dich nicht zwingen, die Wahrheit zu tun. Da muss ich respektieren, wenn du die Unwahrheit tust. Das ist wahre Liebe. Wahre Liebe sagen, das ist falsch, was du machst. Aber zu respektieren, dass du es tust. Das ist wahre Liebe. Alles andere ist Heuchelei. Und dem Herrn ein Gräuel. Diese fünf Edelsteine habe ich zu erfüllen und jeder andere, der im Namen der Kirche oder im Namen Gottes unterwegs ist, ja. Dann vier Säulen. Die erste Säule ist das Kreuz. Wenn ich ohne Kreuz komme, und es gibt ja sogenannte Boten oder Konfessionen, Religionen, die das Kreuz nicht brauchen, da brauche ich auch nicht mehr mitmachen. Alle, die sagen, wir brauchen nicht das Kreuz, habe ich eigentlich nichts mehr zu suchen. Dann hat der Herr uns in seiner Liebe sieben Sakramente geschenkt. Ich sage sieben, nicht zwei, nicht sechs, sondern sieben. Ich muss alle sieben Sakramente verkünden. Das dritte ist, die dritte Säule, das ist das Lehramt, das Kirchengesetz, Katechismus, die Heilige Schrift, päpstliche Lehrschreiben. Haben heute Morgen schon gezeigt, dass ich also mit den päpstlichen Lehrschreiben arbeite. Und den Papst selbst muss ich anerkennen. Tue ich das nicht, dann bin ich nicht von Gott gesandt. Und von der Kirche auch nicht. Ich meine, ich bin nicht im Auftrag der Kirche hier, das muss ich da an dieser Stelle sagen. Ich bin privat hier. Privat, aber mit dem Segen meiner Priester. Die vierte Säule, das sind die Heiligen. Voran Maria, der heilige Josef. Es ist Brauchtum der gesamten Heiligen Schrift. Schon im Alten Testament lassen die Kriegsherren für ihre Verstorbenen Opfer bringen und beten für sie. Wiedergutmachung für sie. Und dann kriegen wir heute von Ambut zu hören, wir brauchen Maria nicht, wir müssen uns an Jesus wenden. Maria nimmt den Platz von Jesus weg. Ihr habt Maria zu einem Gott gemacht, heißt es. Das ist von meiner Seite aus eindeutig zurückzuweisen. Wir beten nicht Maria an, wir beten mit Maria Gott an. Das ist die Wahrheit. Es gibt hier und da unglückliche Formulierungen von Priestern oder diversen Schriften, das stimmt, aber die müssen gereinigt werden, da muss man sagen, da hat man sich verschrieben, das muss korrigiert werden. Wir knien nicht vor Maria, warum nicht? Wir knien auch nicht vor den Engeln, aber wir knien mit Maria, mit dem heiligen Josef, mit den Heiligen, mit den Engeln vor Gott. Wenn ich zu Maria gehe, dann knie ich mich hin, nicht weil ich vor Maria knie, sondern weil ich mit Maria jetzt auf Jesus schaue, auf den Vater schaue, den Heiligen Geist anrufe. Das ist der Unterschied. Nicht knien wollen heißt nicht demütig sein. Nicht knien können ist ein anderes Thema. Ich sage immer den Leuten, die nicht knien können, ist zweimal knien. Also, fünf Edelsteine, vier Säulen. Das kann ich natürlich sagen, dass ich die erfülle. Das wäre aber wahrscheinlich Anmaßung, das müsst ihr selber prüfen. Dafür haben wir Bücher mitgebracht, die sind euch geschenkt. Niemand braucht dafür etwas zu geben, ich verkaufe nichts, ich verschenke nur. Jesus möchte, dass wir lernen, den Heiligen Vater zu helfen. Am 24. Jänner hat Folgendes begonnen. Der Papst hat sich barmherzig gezeigt als Vater, als Seelsorger. Er hat die Bitte der Bischöfe von den Pius-Brüdern angenommen, die im Dezember, Mitte Dezember herum um Aufhebung der Exkommunikation gebeten haben. Sie wollen in die Ordnung der Kirche. Sie wollen sich dem Lehramt beugen auf den Papst. Und der Papst hat Ja gesagt. Jetzt ist Folgendes passiert. Der Papst hat die Exkommunikation aufgehoben. Das bedeutet, diese vier Bischöfe, die nicht katholische Bischöfe sind, sondern im Ungehorsam geweihte Bischöfe, hat erlaubt, dass diese vier, die exkommuniziert waren, das heißt die Sakramente nicht mehr empfangen durften in der Ordnung der katholischen Kirche, aufgehoben, jetzt dürfen sie wieder empfangen. Seid froh, wenn wir sie täglich empfangen dürfen. Diese durften sie 20 Jahre nicht in der Ordnung empfangen. Die Kinder von Heroldsbach übrigens 50 Jahre nicht in der Ordnung empfangen. 50 Jahre nicht. Das ist ein schwerer Bann, den die Kirche aussprechen kann, wenn wir nicht dem Lehramt, dem Papst nicht folgen. Deswegen sollten wir dankbar sein, dass der Heilige Vater dieses barmherzige Herz hatte auf Bitten dieser Piusbrüder, Bischöfe, um ihnen die Chance zu geben, sich wieder ganz in die Kirche zu integrieren. Was der Papst nicht gemacht hat, und ich kenne das Originaldekret, weil es im Observatorium veröffentlicht wurde, oder da, ich weiß nicht, wie die Zeit heißt, die da regelmäßig jede Woche zugeschickt wird, auf jeden Fall direkt von Rom, wo also garantiert päpstliches Lehramt drin steht. Da stand ja Wortlaut drin. Sie sind nicht von der Suspendierung befreit. Das heißt, sie sind keine katholischen Bischöfe. Sie dürfen keine Sakramente spenden. Punkt. Das ist der Unterschied. Sie dürfen also Sakramente empfangen, wieder gültig, aber nicht spenden. Da muss der Papst die Suspendierung aufheben. Bedauerlicherweise sorgen diese Bischöfe selber für neue Ärgernisse. Beispiel Bischof Williamson. Ohne jetzt mit dem Finger auf ihn zu zeigen, steht mir überhaupt nicht zu. Bischof Williamson hat vor 4-5 Monaten ein Interview gegeben an das schwedische Fernsehen. Und offensichtlich konnten sie mit diesem Interview überhaupt nichts anfangen. Gar nichts. Deswegen lag es so lange im Archiv. Jetzt wird verlautbart, Papst Benedikt hat die Exkommunikation aufgehoben. Und plötzlich wird dieses Interview, das 4-5 Monate im Archiv lag, zu einer wichtigen Schlagzeile. Die Leugnung der Gaskammertoten in der Nazizeit. Man hat aber nicht den Bischof Williamson als erstes angeklagt, sondern Papst Benedikt XVI, dass man einen Holocaustleugner die Exkommunikation aufhebt. Man hat Äpfel mit Birnen verglichen, man hat, ich sage jetzt mal ganz einfach, wild um sich geschlagen. Ich spreche aber jetzt nicht von denen, die sowieso gegen die Kirche sind. Was hätten wir anders erwarten sollen? Es ist doch logisch, dass die laufend suchen, gegen die Kirche etwas zu unternehmen. Es sind die eigenen Brüder, die eigenen Schwestern, ja sogar der Klerus im deutschen Sprachraum, die sich am weitesten aus dem Fenster gelehnt haben und gesagt haben, dass der Papst einen Fehler gemacht hat, dass der Vatikan einen Fehler gemacht hat und eine Rücknahme der Exkommunikation gefordert haben. Sie haben gesagt, wir sind so heilig, ich interpretiere diese Worte, ja, wir sind so heilig, wir können mit diesen Sündern nicht an einem Tisch sitzen. Papst, wie kannst du das nur tun? Liebe Brüder und Schwestern, was ich seitdem erlebe, wenn es um dieses Thema geht, ist Lüge, ist Unwahrheit, die in den Medien breitgetreten wird. Dann kommt noch die Causa Pfarrer Wagner hinzu, die genau, ich sage jetzt mal, in die Wunde hineingefallen ist, weil gerade der Papst die Exkommunikation von vier Traditionalisten, wie es so schön heißt, aufgehoben hat. Der Papst ist zu konservativ, er nimmt keine Rücksicht auf den Zeitgeist, er macht nicht, was wir wollen, also werden wir dem Papst zeigen, wo es lang geht. Ja, am 8. oder am 12., weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall einen Sonntag in diesem Monat gab es in Luzern eine Großdemonstration, ihr habt das wahrscheinlich in den Medien mitbekommen, 1500 Gläubigen am Führungszeichen unter Begleitung von dem Abt von Einsiedel, Vertreter der Bischofskonferenz der Schweiz, haben gesagt, wir wollen dem Papst zeigen, wo es lang geht. Oder bleiben wir im Bistum Linz, weil wir gerade hier zu Gast sind, die Dechanten, die sich mehrheitlich gegen den Papst, gegen das Lehramt, gegen Herrn Wagner und damit unter Druck den Bischof gebracht haben, dass diese Berufung von Herrn Wagner zurückgenommen wird. Ich bin traurig in einer Situation, dass halt eben Herr Wagner vor, ich sage jetzt zwei Wochen bevor er das dem Papst gemeldet hat, dass der Papst von dieser Ernennung Abstand nehmen möge, schon gesagt hat, er hat den Papst angeschrieben und um Rücknahme gebeten. Das hat er in einem Interview gesagt. Und zwei Wochen später erfahre ich, dass er noch nicht mal unterschrieben hat, dass er erst dann vom Bischof Ludwig gezwungen wurde, das endlich zu unterschreiben, wegzuschicken. Wenn ich jetzt Pfarrer Wagner gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich bedenke, was die Leute von mir wollen. Ich werde mit dem Papst reden und sage dann nicht, ich habe schon eingereicht. Weil das war dann auch nicht mehr die Wahrheit. Darüber bin ich sehr unglücklich. Das war ein Fehler, wo ich sage, das darf eigentlich nicht passieren. Gerade weil die Medien auf solche Wortwahl ja warten. Sie warten drauf, uns nicht in der Wahrheit zu finden. Sie warten drauf, uns zu schlagen. Diese Wunden, die Jesus zurzeit ertragen muss, dieser Leib, dein Leib, diese Kirche, diese mystische Kirche, Jesu Christi, ist verwundeter, als ihr denkt. Kennt ihr den Film Passion Christi? Wer hat den Film gesehen? Passion Christi. Die Mehrheit. Die anderen, die es nicht geschaut haben, bitte schaut euch den Film an. Dann seht ihr, wie Jesus gelitten hat. Dieser Film ist keine Erfindung. Er ist nach den Schauen von der seligen Anna Katharina Emmerich gefilmt worden. Und zwar so, wie die Anna Katharina Emmerich es gesehen hat. Und ich glaube, so war es. Der Heiland total zermartert, zerstückelt. Jesus lässt uns teilhaben. Also wenn ich schon eine Gnade von Jesus bekomme, dann darf ich auch mit ihm leiden. Das gehört dazu. Ja? Also es kann niemand sagen, ich arbeite für Jesus oder Jesus hat mich berufen und er hat keine Leiden. Das stimmt nicht. Das Erste, was mir geschult wurde vom Himmel her, die Leiden sind notwendig, um das Apostolat zur Frucht werden zu lassen. Ohne Leiden keine Frucht. Der Papst hat nach meinem derzeitigen Kenntnisstand, so stand es im Radio Vatikan, die Ernennung zum Weihbischof von Herrn Wagner nicht aufgehoben, sondern dispensiert. Ja, das heißt, der Papst hat nicht zurückgenommen, was er gesagt hat. Das kann er gar nicht. Das wäre einmalig in der ganzen Kirchengeschichte, dass auf Bitten eines Ernannten der Papst sagt, gut, dann nehme ich die Ernennung zurück. Deswegen haben sie auch überlegt, wie können wir das machen, dass das also jetzt kein Chaos wird. Und dann wurde der Bischof Ludwig Schwarz, ja, war das richtig, Schwarz, wurde nach Rom zitiert. Und dann weiß ich nicht, was alles erzählt wurde, geht mich auch nichts an. Und der Papst hat gesagt, okay, ich dispensiere. Das heißt, die Weihe wird nicht vollzogen. Beten wir darum, dass also, ich sage jetzt mal, Herr Laum ist sehr einsam, wisst ihr das? Seine Exzellenz, Weihbischof Laum, ist sehr einsam. Und in Deutschland gibt es auch nicht viele Bischöfe, die auf Seiten des Papstes sind. Also Kardinal Meissner ist sehr einsam. Okay, Bischof Marx, ja, vom Mönchenfreising, aber dann fällt mir schon keiner mehr ein oder kaum noch jemand ein, wo ich also garantiert weiß, dass die auf Seiten des Papstes sind, im Lehramt sind. Soll ich euch sagen, wie es in der Schweiz aussieht? Da kenne ich keinen. Zwar heißt es, dass er seine Exzellenz Koch, aber ihr braucht nur hören, wie er mal hier spricht und wie er mal da spricht. Und ich habe gelernt, Gott ist kein Wetterhahn, der mal nach dem Wind fällt hier und einmal nach da. Das heißt, wir haben ein Problem. Der Papst hat gesagt, betet für mich, ich bin umgeben von Wölfen. Das sagt der Papst. Sie wollen tun und lassen, was sie wollen. Papst Benedikt hat klare Aussagen gemacht gegenüber dem Klerus im deutschen Sprachraum. Zum Beispiel. Ab Himmel hat Besuch der deutschen Bischöfe beim Papst. Also ich habe die Bücher bekommen, ich kriege also immer die aktuellen Schriften von Rom, damit weiß ich automatisch, was also der Papst den Bischöfen sagt. Wenn mir jemand sagt, der Papst duldet alles und nimmt alles hin und schweigt, nein. Der Papst schreibt nicht durch die Medien und sagt nicht durch die Medien, was die Bischöfe zu tun und zu lassen haben, die Priester, sondern er sagt es ihnen persönlich, beziehungsweise in den Schriften. Und da steht zum Beispiel drin, die Leitung der Gemeinde, die Verkündigung des Wortes Gottes, die Spendung der Sakramente sind am Weiheamt gebunden, an der Priesterweihe gebunden. Laien haben nicht zu predigen. Laien haben keine Sakramente zu spenden. Korrektur. Ich nehme das Lehramt, damit ihr wisst, dass nicht Johannes Markus irgendein Schmann hier erzählt. Das Lehramt sagt, als erstes muss der Priester die Sakramente spenden. Ist ein Priester in der Gemeinde, der so jetzt mitfeiert, und ich weiß, dass du Priester bist, dann muss ich die Laien sitzen lassen, muss sagen, Bruder, hilfst du mir bitte die Kommunion austeilen? Ich darf dann nicht die Laien nehmen. Steht in der Ordnung, und zwar im Ablauf des Messritus, steht da drin, das päpstliche Lehramt. Sie müssen erst die Priester rufen, dann den Diakon, und dann im Notfall, würdet ihr das hier als Notfall sehen? Würdet ihr das, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele Leute sind da, 20, 25, 30? Würdet ihr das als Notfall sehen? Ich erlebe, dass Priester sich auf den Stuhl setzen, ich habe immer gesagt, Bubbes, das ist bei uns kein Schimpfwort, das ist bei uns Heimatsprache, die sitzen und lassen die Laien austeilen. Ich habe einmal die Frechheit gehabt und bin zu einem Priester ganz leise am Kirchenschiff vorbei, an seinem Stuhl hin, habe mich hingekniet, habe gesagt, Hochwürden, ich bin mit einer Gruppe von Leuten hier, die möchten gerne in der Ordnung der Kirche die Kommunion empfangen. Hochwürden, tun Sie bitte Ihre Pflicht. Im Namen Jesu tun Sie Ihre Pflicht. Dann bin ich wieder ganz leise weggegangen. Dann habe ich mich in der Mitte hingestellt und habe meinen Leuten ein Zeichen gegeben. Ja, es waren 30 Leute in der Kirche, davon 8 mit mir, die garantiert alle Mundkommunion machen wollten, beim Priester. Und es standen ja nur die beiden Laien da. Was machen wir? Ich stand also jetzt da, ungefähr in der Mitte zwischen Altar und dem, ja, die Laienspender waren ganz nervös, was passiert jetzt hier? Ja, der steht da, er kommt nicht. Dann haben sie die Schale wieder auf den Altar zurückgestellt. Dann kommt der Priester und wir sind dann nach vorne gegangen, haben die Kommunion empfangen. Nachdem er den Schlüssel gegeben hat, geht er in die Sakristei, ich auch. Da habe ich gesagt, Hochwürden, ich bitte um Vergebung, dass ich es gewagt habe, an Ihren Platz zu kommen und Sie zu bitten, die Kommunion zu spenden, wie es in der Ordnung steht. Ich habe gleich gesehen, dass Sie einen anderen Geist haben. Ich habe gleich gesehen, dass Sie den Geist des Zornes haben. Da habe ich gesagt, Hochwürden, ich bitte um Vergebung, aber da irren Sie sich. Ich habe nicht den Geist. Ich habe wirklich ganz ruhig gesprochen. Ja, aber ja, ich habe nicht den Geist des Zornes, ja, sondern es ist im Lehramt vorgesehen vom Papst Johannes Paul II. Sein Nachfolger, Papst Benedikt XVI., hat daran mitgearbeitet, er hat das nicht widerrufen, dass die Priester als erstes die Kommunion zu spenden haben. Ich habe einen Spielraum. Sei hochwürdig, ich kenne auch den Spielraum. Zwischendurch hat er schon gesagt, ich soll die Sakristei verlassen. Ja? Aber in einem Ton kommt gleich noch, ja. Komm, Heiliger Geist, ich kenne auch den Spielraum. 30 Leute ist kein Notfall. Aus! Da habe ich mich verbeugt und bin gegangen. Die Frucht dieses Ereignisses, seitdem hat er immer die Kommunion ausgeteilt. Nein, nein, bitte nicht Applaus. Bitte nicht, bitte nicht. Das verführt mich zum Stolz. Ja? Müsst ihr euch bei Jesus und Maria bedanken, denn der Heilige Geist hat so viel Kraft gegeben, dass ich den Mut hatte, erstmal zu Priesterschulen zu gehen, ja, und anschließend noch in die Sakristei zu sagen, tut mir leid, dass ich das gemacht habe, ja. Ich meine, ich habe es aufrichtig gemeint, das war keine Heuchelei, weil eigentlich steht es mir nicht zu, zum Priesterstuhl zu gehen, ne? Aber ich habe es wirklich so gemacht, dass es kein Aufsehen gibt. Das ist nämlich die Kunst dabei. Ich habe schon viermal den Gottesdienst verlassen, in Anführungszeichen Gottesdienst. Da war so viel kaputt, ja. Laien predigen, Laien spenden Sakramente, Leitung, alles war im Laienhand. Der Priester hat nur eben die Konsekrationsworte gesprochen, bringt ein Ende aus. Und da habe ich gesagt, ich habe hier nichts mehr zu suchen, sagte mein. Und ich bin immer leise rausgegangen, also nicht protestierend. Und einmal hielt mich ein Priester an, was mir eigentlich, also einfach nicht, ich habe jetzt nicht die Worte, den Ton, ja. Was fällt Ihnen eigentlich ein, die Kirche zu verlassen? Da habe ich gesagt, schon, was habe ich falsch gemacht? Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, was fällt euch Priester euch eigentlich ein, euch nicht an die Ordnung zu halten? Hätte ich mal meinen Mund gehalten. Ja? Aber wenn es Gottes Wolle war, dann würde ich mich dem beugen. Und was der dann alles gesagt hat, auf dem Kirchhofplatz, ich habe nur noch gesagt, ganz laut, Herr, erbarme dich seiner Seele. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Mehr konnte ich nicht mehr tun. Leider konnte ich mich mit diesem Pfarrer nicht mehr versöhnen und ist jetzt im Januar, am 31. Dezember so rum verstorben, letzten Jahr. Das tut mir sehr weh, darf ich euch ehrlich sagen. Mir ist es lieber, ich verabschiede mich mit den Leuten persönlich, aber ich habe keine Chance bekommen. Ich war jemand in seinen Augen, der reif für die Psychiatrie ist. Ja? Weil ich mich nicht abbringen lasse von der Wahrheit Gottes. Eine Epitistin sagte, ich bin der personifizierte Hochmut, weil ich an das gute Yoga nicht glaube. Ich habe gesagt, Yoga ist schlecht, kommt vom Ungeist. Ja. Ja, nein, wir machen ja nicht das schlechte Yoga, sondern nur das Gute. Dann habe ich gesagt, es gibt kein gutes Yoga. Dann habe ich den Titel bekommen, ja, könnte ich meinen Schrank sehen mit einem Titel, ja, den ich schon bekommen habe. Wir haben eine Situation in der Kirche, die irgendwie auf einen Zenit, auf einen Bruch hinausgeht. Man wirft mir vor, ich sorge dafür, dass die Kirche sich spaltet. Darüber habe ich mich fürchterlich aufgeregt. Wie könnt ihr wagen, mir zu unterstellen, dass ich die Kirche spalte? Ich bin da, um Wunden zu heilen, das Joch wegzunehmen, das Christus dir nicht gegeben hat. Ich soll dir helfen, dein Kreuz zu tragen und nicht spalten. Dann habe ich gedacht, Warum sagen sie mir die Leute das? Ausgerechnet Beter. Ausgerechnet Beter, Leute wie du und ich, die auf den Knien den Rosenkranz beten. Warum sagen die mir das? Also, es war die Situation, ein Priester hat die Kommunion am Volk ausgeteilt, hat aber selber noch nicht kommuniziert. Und dann gehe ich nicht zur Kommunion, weil er macht mich dann zum Mitzelebranten. Es ist nach Kirchengesetz vorgeschrieben, dass der Priester zuerst zu kommunizieren hat, vor dem Volk. Leider machen das die Priester nicht mehr alle. Einige kommunizieren erst am Schluss, nachdem alle die Kommunion bekommen haben. Das ist ein Verbot. Das ist nicht erlaubt. Der Papst hat gesagt, kommen wir wieder zu dieser Schrift, der Priester hat an der Stelle, die im Messbuch vorgesehen ist, zu kommunizieren und dann darf er erst den um Altar herum die Kommunion geben und dem Volk austeilen. Erst dann. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus. Ich habe den Priestern gesagt, dass sie erst kommunizieren. Ich kann nicht kommunizieren gehen, weil sie mich dann zum Mitzelebranten machen. Und als der Priester fertig war mit dem Kommunion austeilen, das heißt, er selber dann kommuniziert hat, und zwar kurz bevor er das Tüchlein nahm, um zu profezieren, bin ich dann mit meinen Leuten vorne an den Altar gegangen. Das war in der Krypta unten, das war also kein großer Aufstand oder so. Nur es war ungewöhnlich, dass nach der Verteilung der Kommunion der Priester kommuniziert und plötzlich ist der Bruder Johannes Markus mit seinen Leuten und will auch noch Kommunion empfangen. Und nach der Messe bin ich dann nach oben in Sakristei, wieder entschuldige ich mich, dass wir irgendwie ein bisschen aufgefallen sind. Dann habe ich aber versucht, dem Hochführer zu sagen, dass dem Priester es nicht gestattet ist, erst dem Volk auszuteilen, dass ich dann nicht zur Kommunion gehen kann, sondern dass ich kommunizieren möchte, wenn der Priester kommuniziert hat, laut Lehramt. Das habe ich aber nicht in einem Stolz oder Ärgernis. Das heißt, ich habe wirklich das wieder am Rande so versucht, dem Priester zu sagen. Und der hat dann gesagt, das ist in meinen 30 Jahren beim Priester zu dem Zeitpunkt noch nie passiert. Ja, plötzlich ist hier alles anders. Und da habe ich gesagt, Hofhörn, das ist Lehramt. Und da habe ich mich nur noch entschuldigt und bin weggegangen. Und dann Gläubige, die das halt eben gehört haben, die an der Sakristeitür gestanden haben, die haben mir vorgeworfen, dass ich die Kirche spalte. Ich habe mir, wie gesagt, darüber nachgedacht und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich eigentlich stolz sein darf, im Geiste Gottes die Kirche zu spalten. Damit ihr das versteht, wie ich das meine. Wenn sich der Ungehorsam vom Gehorsam abspaltet, habe ich nichts dagegen. Ihr? Wenn sich der Ungehorsam vom Gehorsam abspaltet, habt ihr was dagegen? Ich meine, ich will nicht, dass die Brüder weggehen. Das will ich nicht. Ich will keine Spaltung. Aber wenn die nicht tun, die Gläubigen, die Priester, die Bischöfe, die Kardinäle, sich dem Papst unterzuordnen, dem Lehramt unterzuordnen, welche Konsequenz hat das bei Gott? Wenn sie nicht auf die Stimme Gottes hören, welche Konsequenzen hat das? Ich möchte euch helfen. Kennt ihr das? Das ist Jesus. Das ist derselbe Jesus wie am Kreuz. Derselbe Jesus, den wir heute Morgen in der Heiligen Messe empfangen, in der Eucharistie. Das ist Jesus, das Wort Gottes. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Nicht irgendein Wort ist Fleisch geworden. Das Wort ist Fleisch geworden. Und ich spreche vom Original, nicht von den Verfälschungen, die es heute gibt. Ich spreche von der katholischen Bibel und nicht von den protestantischen oder noch schlimmeren Geistern Bibel in gerechter Sprache, ja, wo es nur noch um die Innen geht und so. Ne? Kann man vielleicht demnach gerne, wenn ihr dazu noch was hören wollt, per Fragestunde drauf eingehen. Ich habe seit 5,5 Jahren gesagt, betrachtet die Bücher Mose, und zwar das 2. bis 5. Buch Mose. Betrachtet bitte Exodus bis Deuteronomium. Alles wird sich wiederholen. Alles. Ich erlaube euch 2 Änderungen. Wenn ihr lest, Volk Israel, sagt wir Christen. Besser noch, wir Katholiken. Und immer wenn ihr lest, Mose, sagt der Papst. Alles andere wird sich wie eine Kopie wiederholen. Der Papst führt uns aus den Sündenmeilen heraus. Der Papst holt uns vom Schweinetrog ab. Aber wir tun alles dafür, um am Schweinetrog zu bleiben. Wir beschimpfen den Papst. Der Papst ist nach Afrika gefahren, habt ihr gerade aktuell gehört, ne? Papst hat zum Thema Kondom ein Interview gegeben. Ja, der arme Papst. Er muss gegen den göttlichen Willen arbeiten, um von den Leuten Applaus zu bekommen. Ich meine, der Papst will keinen Applaus, ne? Das brauchen wir also gar nicht debattieren. Aber der Papst muss sich nach den Menschen richten, ja, wenn es nach deren Willen geht, damit der Papst Anerkennung bekommt, Respekt bekommt. Ich hatte gestern die Diskussion im Vortrag, da hatte jemand gesagt, ja, aber wenn die nicht Kondome haben, dann haben die doch das Problem, dass die alle AIDS krank werden. Und da habe ich gesagt, das ist nicht das Problem des Papstes. Das ist ein medizinisches Problem, das ist ein weltliches Problem. Und der Papst hat nicht den Zeitgeist zu unterstützen, sondern Gottes Geist zu unterstützen. Der Papst ist im göttlichen Auftrag unterwegs und nicht im menschlichen Auftrag unterwegs. Also er hat nicht die Position der Ärztekammer, der Gesundheitsorganisationen oder meinen Begierden Ja zu sagen. Der heilige Paulus sagt, hütet euch vor dem Zeitgeist. Was sagen eure Bischöfe, eure Kardinäle? Wir müssen uns dem Zeitgeist anpassen. Nein, müssen wir nicht. Gott hat uns davor gewarnt, uns nicht dem Zeitgeist anzupassen. Der Papst ruft, kommt vom Schweinedruck. Er sagt nicht Schweinedruck, ne? Er sagt, bekehrt euch. Fangt mit Jesus an. Seid vorbereitet auf das Kommen Jesu, sagt der Papst. Ganz laut. Und Jesus kommt. Er wird kommen. Diese ganzen Katastrophen da draußen in der Natur, in der Wirtschaft, in der Industrie, in der Kirche, wie auch in deiner Situation, zu Hause, in deinem eigenen Leib. Es ist nicht so, dass wir mittlerweile alle anfangen zu rebellieren, dass uns alles irgendwie aufregt, dass wir Sturm laufen wollen. Und wenn wir zur Besinnung kommen, sagen wir, nicht, warum haben wir uns nicht dem Gebot Gottes unterworfen? Liebe deine Feinde. Tu deinem Nächsten Gutes. Warum haben wir aufbegehrt gegen den Vater? Dann sagt man sich das. Dann gehen wir beichten. Wir gehen dann beichten. Die anderen haben beichten nicht nötig. Brauchen die nicht. Wofür? Sind doch schon heilig. Lehre vom Ambo, die ich heute so mitbekommen darf. Bist du getauft? Bist du getauft? Mister, ich weiß nicht, wie du heißt. Du da, ja. Du, Michael, ja, du. Bist du getauft? Hörst du nichts? Oh, du hast mich nicht verstanden. Bist du getauft? Bist du gefährdet, Engelbert? Auf ewig erlöst. Du kannst morden, kannst Ehebruch begehen, kannst tun und lassen willst, bist auf ewig erlöst. Das ist heute Lehre am Anbruch. Arme Seelen gebet nicht, Hölle gebet nicht. Versteht ihr? Uns wird eine Lehre verkauft, die ich mit EE beschreiben muss und nicht mit EH. Ja? Sie entleeren unseren Kopf von der Wahrheit und wollen da die Unwahrheit eintrichtern. Sie wollen, dass wir aufbegehren gegen den Heiligen Vater. Sie wollen, dass wir gegen das Lehramt aufbegehren. Sie wollen, dass wir uns gegen Gott stellen. Das sagen sie aber nicht mit Worten. Sie sagen nicht, stell dich gegen Gott. Sie sagen, Gott ist doch die Liebe. Gott ist barmherzig. Ja? Sind alle kleine Sünderlein. Kommen alle in den Himmel rein. Hm? Ich kenne das Lied. Ich komme doch aus Köln. Ja, kennt ihr denn? Karneval, ja? April, April, der schickt die Jecken, wohin er will. Was meint ihr, wenn die da oben anklopfen wollen und dann geht unten die Tür auf? Ja, das ist die Wahrheit. Wir haben viel zu tun, Brüder und Schwestern. Ich will nicht, dass einer dieser verloren geht. Das sagt der Papst auch. Der Papst pflegt jeden Tag für seine Gegner. Er sagt, betet für mich, ich bin unterwürfen. Sie wollen, dass das Lehramt gibt. Sie wollen die Bibel in moderner Sprache haben. Ja? Sind alle kleine Sünderlein, wo es nur noch um die Innen geht, die Bibel in gerechter Sprache. Ja? Könige und Königinnen, Heilige und Heiliginnen, Fürsten und Fürstinnen, Propheten und Prophetinnen, Priester und Priesterinnen, steht zwar nie in dem Wort Gottes drin, es hat nie in diesem Wort Gottes eine Priesterin gegeben. Nie. Erst seit dem Buch Die Bibel der gerechten Sprache. Ja, herausgekommen vor 2 Jahren, glaube ich, war das, oder 3 Jahren. Das gehört nicht in euren Schrank, das gehört in die Mülltonne. Entschuldigung, da bin ich ganz knallhart. Das Komische ist der Widerspruch der feministischen Bewegung. Was ist die Folge, wenn ich diesen Monolog weiterführe? Also Könige, Königin, Heilige, Heiligen. Was wäre die Folge auf Sünde? Sünderinnen gibt es aber nicht in der Bibel der heiligen gerechten Sprache. Und Frevler wäre die Folge? Frevler wäre die Folge? Frevlerinnen gibt es nicht in der Bibel. Gibt es nicht in der Bibel der gerechten Sprache. Merkt ihr, um was es geht? Wir sind zwar Heilige, aber keine Sünder. Das sind nur die Männer. Entschuldigung, das ist kein Schunk, das ist Wahrheit. Wie kann man so blöd sein? Das hast du richtig gesagt. Ja. Also, ich hätte, wenn schon ich mit meiner Argumentation mit dem Innen fortfahre, dann hätte ich die beiden Begriffe auch festgehalten. Ja, alles, was mit Sünde zu tun hat, da hätte ich die auch die Innen dran gehängt. Ne? Aber das geht nicht. Nein. Weh, du sagst zu einer Frau, ich meine, gut, dass du als Frau das sagst. Stell dir vor, ich als Mann hätte gesagt, hat. Okay. Sie wollen eine Messform haben, die traditionelle Messe, die von Johannes den 23. zuletzt approbiert wurde, möchten sie einstellen. Wollen sie nicht mehr. Deswegen den Kampf gegen die Piusbrüder. Oder Bistum Mainz, da darf ein Petrusbruder, das ist eine anerkannte, päpstlich anerkannte Gemeinschaft, die die Tradition leben darf, laut päpstlichem Lehramt mit dem Segen und unter dem Dach des Heiligen Vaters. Hat Zelebrierverbot im Bistum Mainz. Ja, kannst du nichts machen. Der Papst hat gesagt, das haben wir in unserer Schrift, danke, haben wir in unserer Schrift Licht und Finsternis hinten noch spontan eingemacht. Der Papst hat am 7.7.2007 gesagt, die Trinitätische Messe darf jetzt ohne Erlaubnis des Bischofs, ohne Erlaubnis des Oberen der Gemeinschaft, ein Pater, darf die Tridentinische Messe jetzt feiern. Er braucht keine Erlaubnis. Es gibt ein paar Faktoren, die jeder Priester beachten muss, um eine Tridentinische Messe zu feiern. Sonst ist es nur eine Lateinmesse, nicht Tridentinisch. Wenn der Altar nicht geostet ist und keine Altarreliquie hat, eine Märtyrerreliquie hat, und zwar ein Original, dann kann er diese Tridentinische Messe nicht an diesem Altar feiern. Er darf eine lateinische Messe feiern. Das darf er machen. Aber wenn es heißt, ich feiere den tridentinischen Ritus, muss der Altar geostet sein, er muss eine Märtyrerreliquie drin haben, er darf nicht zwischen den verschiedenen Riten hin und her schwanken, er muss sich an diese Liturgie halten. Das Einzige, was er auf Deutsch sagen darf, vortragen darf, ist die Lesung des Evangeliums, das heißt, nachdem er das Latein gebetet hat, darf er sich umdrehen, das auf Deutsch für die Mithörer wiederholen. Und das Lamm Gottes, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde Welt. Alles andere ist Latein. Ein Priester, der das nicht einhält, feiert keine tridentinische Messe. Ich habe das erlebt, dass also Priester mal hier und mal da geschwankt haben. Ich habe erlebt, dass Priester, es gibt ja alleine vier Formen in der normalen Messe. Vier Formen in der normalen Messe. Spricht auch keiner drüber. Ne? Die Hauptmessform ist die zweite. Und er schwankte zwischen allen vier Formen, bis in Latein, bis in Deutsch, mal davon, mal davon. Und da habe ich gesagt, das ist keine tridentinische Messe. Da habe ich meinen Schwestern gesagt, bitte nehmt mich bloß nicht mehr mit. Es war ein Ersatzpriester. Beim nächsten Mal bin ich doch noch mal mitgegangen. Da war also wirklich ein Petruspriester, also ein Priester der Petrusbruderschaft, der hat die tridentinische Messe gefeiert. Das hat mich wieder versöhnt. Aber ich habe gesagt, ich kann das, diese Unordnung, ich kann sie nicht mehr haben. Ich kann sie nicht mehr. Wenn ihr wüsstet, wie sehr eine Seele, die müßig die heilige Messe miterlebt, darunter zu leiden hat. Kennt ihr das Buch von Bruder Costa? Super, wenn ihr das kennt. Der hat 40 Jahre schauen dürfen, was in der heiligen Messe passiert. 40 Jahre. Er sah aber die tridentinische Messform. Ich möchte nicht wissen, was Bruder Koska heute sehen würde bei der normalen Messe. Und ich spreche jetzt nicht gegen die normale Messe, das tue ich nicht. Ja, sie ist päpstlich approbiert. Sondern ich meine, das hat Jesus mir mal gezeigt, wenn von dieser normalen Messe laufend Teile weggenommen werden, also noch mal mehr reduziert wird. Sonntags gibt es zwei Lesungen. Plus Antwortzeilen, plus Evangelium, dazwischen ein Kehrvers. Praxis heute. Kaum wird ein Antwortzeilen gesungen oder gebetet. Die zweite Lesung oder erste Lesung, die wird gestrichen. Kehrvers findet kaum noch Einzug. Wenn dann eine Fürbitte noch reingebracht wird, also wenn noch für die Fürbitten Fürbitten eingefügt werden, dann oft nach dem Motto, beten wir dafür, dass der Papst sich den neuen Geist anpasst, dass die Konservativen sich öffnen für die Gabe des Heiligen Geistes, damit sie so leben wie wir, also lau und kalt. Entschuldigung, das ist Fakt. Sie wollen, dass wir bei Ihnen mitmachen. Ich habe meinem Priester gesagt, tut mir leid. Ein ganz lieber Priester, ja. Aber ich habe gesagt, ich kann Ihre Bibelkatechismus nicht mitmachen. Sei, wir würden ständig diskutieren. Jesus hat gesagt, diskutiere nicht. Also nehme ich nicht dran teil. Er nimmt mich, naja, zumindest im persönlichen Gesprächen sehr ernst. Er hat zweimal versucht, mich auszunocken. Hat Jesus wunderbar überbrückt. Ja? Aber den Rest schenke ich ihm. Ich schenke es Jesus. Ich sage Jesus, ich bin bereit auf alles zu verzichten, auf alles, wenn du diesen Priester bekehren tätst. Das ist mein Wunsch. Ich muss nicht Priester werden. Ich muss diese Berufung nicht umgesetzt bekommen. Jesus soll die nehmen, die da sind, die Gelübde abgelegt haben, hat mir ein Priester gesagt, ja. Da werden wir als Priester verpflichtet, ein Gelübde abzulegen, dem Papst zu gehorchen. Das hätte ich auch getan, ohne dieses Gelübde. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe gedacht, jetzt musst du den Mund halten. Du darfst nichts mehr sagen. Ja? Seine Lippen haben bekannt, was er will. Nur was er tut, ist ein Widerspruch. Er lebt nicht nach dem Lehramt. Er verkündet nicht nach dem Lehramt. Nach dem Lehramt verkündet er keine arme Seele. Engel sind wie Schokolade, sind alle kleine Sünderlein, kommen alle in den Himmel rein. Getauft, gefährdet, auf ewig erlöst. Du kannst tun und machen, was du willst. Jedes Opfer, jedes Gebet ist unnötig. Du bist doch schon erlöst. Das ist aber eine Lüge. Ich erkläre, jeder, der so predigt, jeder, der so verkündet, zeichnet Jesus einen Lügner. Erstens. Jesus hat gesagt, im Wort Gottes, ihr müsst euch entscheiden, entweder an den Tisch der Dämonen oder am Tisch des Herrn. Ihr könnt nicht an beide Tische Platz nehmen, das geht nicht, funktioniert nicht. Zweitens, komm, Heiliger Geist, alle Konsequenzen, alle Sünden, alle Schuld, heißt es in der Heiligen Schrift, muss getilgt werden. Wenn du es nicht auf Erden tust, musst du das im Schuldturm machen, bis zum letzten Cent. Das Problem ist, dass die armen Seelen im Fegefeuer, der Schuldturm, wenn sie leiden im Fegefeuer, keinen Wert haben. Leiden auf Erden hat einen Wert, sühnenden Wert, wenn du es aufopferst. Wenn du es aufopferst. Leiden im Fegefeuer, null Wert. Vom Wegen, da gibt es Pausen zwischendurch. Das Leiden auf Erden, da gibt es ja auch mal Pausen, ne? Da gibt es mal Phasen, wo es uns ganz gut geht. Und Phasen, da sind wir unten im Keller, kenne ich auch. Wenn ich nach Hause komme, garantiert die ersten zwei Tage bin ich tot. Am besten nicht rühren. Ist immer so. Bis jetzt immer so gewesen. Dann kommt die Tankstelle, dann werde ich wieder aufgefüllt. Dann kommt der nächste Auftrag. Ist immer so. Ich kann noch so krank sein unterwegs. Wenn es noch in den Vortrag geht, der wichtig ist, wie zum Beispiel ein Vortrag wie heute. Ja. Wann war das? Vorgestern? Meine Stimme war ordentlich hier. Schwester hat schon gesagt, also, ja, ich habe gesagt, wenn es noch gut geht, ich sage immer, bis zum 25. geht es gut und dann ist vorbei. Dann muss ich wieder durch. Es gehört aber dazu, es ist Bestandteil des Planes Gottes, dass ohne Leiden keine Frucht. Wir müssen schauen, was sagt der Papst. Und jetzt ist die Frage, um wieder zu dem Bücher Mose zurückzukommen, die Stimme Gottes. Wer ist das? Wer ist die Stimme Gottes? Jetzt könnt ihr natürlich sagen, Johannes Markus, da macht ihr mich aber stolz. Ja? Ich habe nie behauptet, Stimme Gottes zu sein. Das ist aber deine Entscheidung, Bruder. Ja? Die Stimme Gottes, ich gehe wieder im Buch Mose, zweites Buch, Exodus. Das Volk kommt zum Berg Sinai und das ist nicht Exodus, ich glaube, das nächste Buch ist wurscht, auf jeden Fall Bücher Mose. Das Volk kommt zum Berg Sinai zwischen vielen Nörgeleien und so, mit vielen Katastrophen zwischendurch, und jetzt kommt der Mose vom Berg runter und bringt Gebote und Gesetze und Vorschriften. Das kannst du ja gemacht haben. Das kann ja deine Erfindung sein. Wir wollen Gott selber hören. Und Mose sagt, Gott sagt zu euch, Volk Israel, und ich sage jetzt zu euch, Gott sagt, ihr Katholiken, reinige dich, wasche deine Kleider, lebe 3 Tage enthaltsam, ohne Sünde. Und ich zitiere wie Mose in dem Film, wascht nicht nur eure Kleider, das nützt nichts. Also nicht nur nach außen sauber aussehen, wascht eure Herzen rein. Also geht weich. Dann wird Gott selber zu euch sprechen. Ja, Gott hat vor, in alle Herzen zu sprechen. Und zwar, wenn die sogenannte Seelenschau kommt, wird Gott euch ins Herz sprechen und sagen, was ihr tun und lassen sollt. Und wer dem nicht folgt, hat ein Problem. Mose sagt also, reinigt euch 3 Tage und so weiter und so fort. Und dann kommt die große Überraschung. Die Posaunen fangen an zu tröten. Und wie? Dass es einen riesen Orkan gibt. Die Zelte fliegen weg. Die Erde fängt an zu beben. Das Volk Israel, klein, wie Maus mit Hut. Ja? Also nicht mehr zu sehen. Mose, 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 sei du für uns Stimme Gottes. Wir wollen auf dich hören. Genau das ist es. Hier sagt das Volk Israel, nachdem sie erkannt haben, wir haben nicht getan, was Mose gesagt hat. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, jetzt Gott zu hören. Ja, wir werden durch diesen Sturm, durch diesen Lärm, werden unsere Trommelfälle platzen, wir werden weggeweht. Die Mose hatte Lärm, in Anführungszeichen, die Posaunenschalen, nichts ausgemacht. Ihm hat im Sturm nichts ausgemacht, weil er in Gott war. Er war in Gott. Deswegen ist dem Mose nichts passiert. Und die anderen waren nicht in Gott. Erinnert euch, sie haben sich ja unter anderem dieses Kalb gemacht, ne? Den Götzen gedient. Machen wir heute auch. Aber es ist ein anderes Thema, haben wir schon drüber gesprochen. Jesus möchte, dass wir lernen, auf ihn zu hören. Das heißt, auf seine Stimme zu hören. Wer ist die Stimme Gottes? Heute. Wer ist die Stimme Gottes heute? Der Papst. Nee, nicht ich. Ich auch, könnte natürlich sagen, das überlasse ich euch, aber der Papst. Als erstes der Papst. Wer den Papst nicht hört, hört auch nicht auf Gott. Punkt. Wer dem Papst nicht folgt, folgt auch nicht Gott. Punkt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Alle, die sagen, ich brauche den Papst nicht, sagen, ich brauche Gott nicht. Damit verdamme ich niemanden. Ich verdamme niemanden. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, für alle zu beten. Meine Aufgabe ist, nicht zu richten. Ne? Lasst doch die Protestanten protestieren. Warum haben sie eigentlich diesen Namen bekommen? Ja? Lasst sie protestieren. Lasst die Moslems sich fünfmal am Tag auf den Teppichboden werfen. Lasst sie. Nur mach es denen nicht nach. Das heißt nicht, dass du dich nicht fünfmal am Tag vor Gott verbeugen darfst. Ja? Mein Respekt vor den Moslems, die das kontinuierlich einhalten und so versuchen, Gott die Ehre zu geben. Alles drumherum vergessen wir jetzt mal, ja? Die gehen fünfmal am Tag für Gott auf die Knie. Machen wir in der Gemeinschaft auch. Ja? Wir haben 5 Hauptgebetszeiten. Engel des Herrn morgens mit Laudes, mittags die 6, Engel des Herrn mit 6, am Nachmittag die Leibstunde Christi, dann am Abend Engel des Herrn und Vesper und dann kommt noch einmal ein Rosenkranz und die 6 zusammen. Also 5 Hauptgebetszeiten. Und wer kann, macht das auf Knien. Wer kann, macht das auf Knien. Nicht muss. Nicht muss. Wir haben auf die Stimme Gottes zu hören. Und wenn im Alten Testament diese Stimme Gottes der Mose war, dann ist im Neuen Testament, nachdem Jesus ihn eingesetzt hat, der Vater selbst hat den Petrus erwählt, sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern der Vater im Himmel. Auf dich, Petrus, werde ich meine Kirche bauen. Dir gebe ich die Schlüssel des Himmels. Alles, was du binden wirst, ist gebunden auf Erden, auch im Himmel. Alles, was du lösen wirst auf Erden, ist auch gelöst im Himmel. Versteht also? Der Papst hat das alleinige Recht, etwas zu ändern oder nicht. Er ist alleine Gott verantwortlich und nicht dem Kardinal, nicht dem Bischof, nicht dem Priester und auch nicht mir. Wenn der Papst sagt, ich mache jetzt dies so, weil ich das im Herzen habe, der Heilige Geist führt mich so in diese Richtung, dann mache ich das und wir haben ihm zu folgen. Kennt ihr das? Die Bildschirm von Don Bosco, die Vision Don Bosco mit dem großen Schiff, wo der Papst draufsteht. Ich gehe mal von dem großen Schiff runter in die Beiboote. Was machen die Beiboote? Die einen trauen sich nicht aufs Mutterschiff, weil sie Angst haben, das große Schiff könnte untergehen. Das geht nicht unter. Es wird nicht untergehen. Ja? Es hat zwar mittlerweile so viele Schläge bekommen, so viele Löcher wurden reingeschossen, aber der Heilige Geist macht sie immer wieder zu. Das Schiff hat Papst Johannes Paul II. An der Säule der Eucharistie und an der Säule der Mutter Gottes befestigt. Das Schiff geht nicht unter. Glaubt mir das. Und mag der Sturm noch so doll sein, es ist verankert. Papst Benedikt XVI. Hat die Ketten angezurrt, weil der Sturm schlimmer geworden ist. Es geht aber nicht unter. Papst Benedikt XVI. Hat auch nicht aufgerufen, diese Ketten von den Säulen zu trennen. Im Gegenteil. Altötting, Mariazell, bei Muttern bin ich zu Hause. Die Mutter kümmert sich um alles. Sorgt euch nicht, seid wie der Johannes unterm Kreuz mit Maria eins. Die das nicht haben wollen, die das nicht lieben wollen, das sind genau die, die jetzt gegen dieses Schiff Kanonen feuern. Trebermann, Hans Kühn, Hasenhüttl, Ute Ranke-Heinemann. Nichts gegen die Personen persönlich. Steht mir überhaupt nicht zu, sie persönlich zu verurteilen. Aber das, was sie verkünden, ist nicht Wort Gottes, ist Lüge. Kommt nicht von Gott, das kommt von unten. Das kommt vom Diablo. Alles, was gegen das Lehramt spricht, ist nicht von Gott, ist von Satan. Ist von Satan. Ob ich jetzt Freimaurer nenne oder die Elite, die da dabei ist, diese Erde zu beherrschen, ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist von Satan. Wen er dazu benutzt, das in die Welt zu bringen, ob Freimaurer oder Kommunisten oder weiß ich was, Atheisten, lasst sie in Ruhe. Ja, das ist meine Einladung. Betet für sie, sagt Jesus. Auch sie sollen sich bekehren. Betet auch für die Satanisten. Sagt nicht, das sind Dutzende, das sind sowieso schon abgehakt. Ich habe eben am Kaffeetisch da vorne gesagt, ja. Wenn wir einen abhaken, dann kriegt er meinen Stuhl und ich seinen. Wollt ihr das? Du hast gebetet, du hast gefastet, du hast geopfert, hast getan, was Gott sagt. Du hast einen verflucht. Du kriegst seinen Platz und er deinen. Das ist der Lohn. Deswegen sagt Jesus, liebe deine Feinde. Jesus sagt, tu deinen Feinden Gutes, bittet er dich um ein Stück Brot, gib es ihm. Aus Liebe, nicht was. Aus Liebe, bitteschön, nimm Platz, Kerzen an, Blümchen hin, Wasser hin, Brot hin, fertig. Kann ich dir noch was Gutes tun? Dann kriegen sie glühende Kohle aufs Haupt und sie werden sich bekehren. Wenn ich meine Gegner bekämpfe, bekämpfen sie auch mich. Jesus sagt zu Petrus, steckt das Schwert in die Scheide. Wer dich zum Schwert greift, kommt durch das Schwert um. Und das schlimmste Schwert ist unsere Zunge. Unsere Zunge kann töten. Tötet die Seele. Und wie viele Seelen schon durch falsches Wort, durch die falsche Zunge getötet worden, das könnt ihr draußen in der Gesellschaft euch anschauen, die vorher gebetet haben und dann, ich sage jetzt mal, ich habe das erlebt in Gebetsgruppen, ja, die gehetzt haben gegen die Andersgläubigen, gegen die Ungläubigen. Pass auf, wenn du einen Moslem siehst, der hat einen Dolch in seiner Tasche und der will dir den Hals durchschneiden. Als ich das nächste Mal gehört habe, habe ich gesagt, wenn das passiert, dann weil du es gesagt hast. Und habe die Gruppe nicht mehr besucht. Es gibt auch Parteien, die so reden. Christliche Parteien. Zum Beispiel christliche Mitte. Die gegen den Islam pauschal hetzen. Ist nicht Gott. Hetzen ist nicht Gott. Hass ist nicht Gott. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann eine Partei, die für das Morden von Kindern sich stark macht, nicht vertreten. Deswegen kann ich die CDU nicht mehr wählen. Wer Homosexualität, wer Lesbentum fördert, ja, ich sage immer mein Mann, Frau, Frau, Hund und Katz und so weiter, wer das fördert, den kann ich nicht wählen. Jetzt kann ich die SPD nicht mehr wählen, ich kann die CDU nicht wählen, ich kann die Grünen nicht wählen, ich kann die Linke nicht wählen, weil sie gegen Gott sind. Ja, wen soll ich noch wählen? Bitte? Liebe Frau, weißt du, was ich weiß? Deswegen schweige ich jetzt. weil sonst stehst du auf und gehst weg und bist mir böse. Ich habe nichts gegen die Partei der Christen. Aber ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die mir gesagt haben, welche Probleme, welche Spaltung es jetzt schon gibt zwischen Protestanten und Katholiken in den Christen der Parteien. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, die Spaltung ist doch schon vorausgegeben. Verstehst du? Um was es geht, lassen wir jetzt. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den ich als Katholik nicht missen möchte, wenn ich eine Partei gründen würde. Jeder, der Maria ablehnt, lehnt die Liebe Gottes ab. Punkt. Jeder, der mit Maria nichts zu tun hat, hat mit Gottes Geist nichts zu tun. Punkt. Klar und deutlich. Da gibt es so viele charismatische Gruppen. Beim Segen fahren sie um wie die Fliegen. Aber sie sagen, mit Maria haben wir nichts zu tun. Komm, lass uns ein Gesetz bitten, die Mutter Gottes um Hilfe bitten, dass sie den Heiligen Geist bittet, uns zu schenken, was Gott uns schenken will. Das machen wir hier nicht. Das kommt mir nicht rein, wir beten Maria nicht an. Wir beten nicht an, sondern ich habe eingeladen, mit Maria den Heiligen Geist anzuflehen. Das gibt's bei uns nicht. Da habe ich gesagt, okay, da gibt es auch keinen Heiligen Geist. Und tschüss. Klare Entscheidung, klare Unterscheidung. Gott hat gesagt, hütet euch, allem zu folgen. Auch wenn es noch so marianisch und christlich aussieht, es ist nicht alles von Gott. Die Konsequenz, dass die Christen zerstritten sind, dass sie sich mit allen Ungeistern beschäftigen und in ihr Herz reinholen oder in die Stuben reinholen und Gott immer mehr abdrängen. Gottes Geist flieht die Frevelhaftigkeit. Gottes Geist flieht die Lüge. Das ist kein Wort von Johannes Markus. Das ist Wort Gottes, steht in Weisheit 1,5 und irgendwo im Neuen Testament auch nochmal. In Weisheit 1,5 steht wortwörtlich, Gottes Geist flieht die Frevelhaftigkeit. Und zusammengefasst mit dem Wort aus dem Evangelium mache ich es pauschal, Gottes Geist flieht die Lüge. Wenn ich mich mit der Lüge beschäftige, hat Gott bei mir keinen Zugang. Nicht, weil ich ihn nicht haben will. Na klar will ich mit Gott leben. Aber wenn ich mich mit der Lüge beschäftige, sagt Gott, dann ziehe ich mich zurück. Jetzt kommen wir nochmal zum Schweinedruck. Gott sagt nicht, du musst vom Schweinedruck wegkommen, sondern er sagt, Kind, du wirst davon hungern, komm zu mir. Komm zu mir. Ich will dich im Hochzeitssaal haben. Nein, will ich nicht. Das ist intolerant, mich vom Schweinedruck wegzuholen. Understand? Ihr versteht? Wenn wir die Leute einladen, zum Guten zu kommen, sind wir intolerant. Wenn wir sagen, wir müssen dem Papst folgen, sind wir intolerant. Die neue Gendergesetze im EU, freut euch drauf. Kennt ihr sie? Habt ihr euch schon mal mit beschäftigt, mit Gender und Co? Das ist doch genau das, was läuft. Draußen, das läuft. Bis in unsere Kirche hinein. Du kannst nicht mehr sagen, was Sünde ist. Du darfst nicht mehr laut sagen, was Sünde ist. Du kannst aber sagen, der Katholik ist intolerant. Dann sind sie alle gegen dich. Das ist erlaubt. Wenn ein Katholik sagt, ich mache den nicht mit, also ich möchte nicht homosexuell sein, ja, bist du intolerant. Das sind die neuen Kindergesetze. Du wirst bestraft, wenn du sagst, ich habe keinen Bedarf an Homosexualität. Oder als Frau, ich habe keinen Bedarf an Lesben sein. Ne? Ich möchte einen Mann heiraten und keine Frau. Ja? Also als Frau gesagt jetzt. Oder ich möchte einen Mann heiraten und keine Frau. Ja? Wenn ich sage, das will ich nicht, ich will die Ordnung leben. Oder ich möchte zölibatär leben, dann bist du out. Dann bist du ein Genderfall. Und wirst nach den neuen Gesetzen bestraft. In England gibt es mittlerweile ein Gesetz. Wenn du betest für Kranken, dann verlierst du deinen Arbeitsplatz. Versteht ihr, wie weit wir schon fortgeschritten sind? Gott hat angekündigt, es wird eine neue Christenverfolgung geben. Die Mutter Gottes sagt das in ihren Botschaften. Meine Kinder, es wird eine harte Zeit, eine strenge Zeit auf euch zukommen. Das ist keine Angstmacherei, wie viele sagen. Johannes Markus verbreitet nur Angst. Ich wünschte, ich könnte mich dieser Sünde ertappen lassen, ja? Oder hast du Angst, wenn ich so rede?
Ja.
Oh. Ich muss in den Beichtstuhl, Jesus, ich habe es falsch angepackt. Ja, ich weiß, manchmal muss ich alles mehr in Watte packen.
Vor der Zeit.
Ach so, ja, Angst vor der Zeit. Sollst du nicht. Wer mein Buch Licht im Nebel gelesen hat, da wird ja die Zeit auch angekündigt, die sehr streng werden wird. Aber Jesus sagt, ihr bestimmt bei jeder dritten Botschaft, du, meine treue Herde, sorge dich nicht. Ich beschütze dich, ich gebe dir, was du brauchst, aber bleibe treu. Steht da zum Beispiel auch drin, wer Johannes Markus nicht folgt, folgt Gott nicht. Damit ihr diese Botschaft also gleich versteht, wenn ihr sie lest, weil es könnte, wenn man die als erstes aufschlägt, könnte man sich dran ersticken. Ja? Johannes Markus folgt. So, so. Ja? Da macht sich doch ein Vogel sehr, sehr wichtig. Mein geistiger Berater, der Erste, hat gesagt, wenn es von dir wäre, wäre es anmaßend. Aber er kannte den ganzen Fazit, deswegen hat er gesagt, er kann es verstehen und auch annehmen. Wenn wer das Buch liest oder wer mich hört, der weiß, auf was habe ich bis heute gezeigt, auf wen sollt ihr hören? Das war aber schwach. Auf wen sollt ihr hören, habe ich gesagt? Und wenn ich dem Papst folge und ihr mir folgt, weil ich dem Papst folge, dann folgt ihr auch Gott. Ja? Das ist Fakt. Also ihr müsst mir nicht folgen, aber bitte tut, was der Papst sagt. Und nicht, was Brebermann sagt, Kühn oder andere Schubladen. Ja? Der Schrank gehört nicht Gott, egal wie der Name heißt. Wer gegen das Papsttum und gegen die Lehre spricht, ist nicht im Geiste Gottes unterwegs. Punkt, Ende, ausgeben. Da debattiere ich nicht. Steht in der Heiligen Schrift. Gott hat nur das Thema Priestertum, ja? Die Aufgaben der Priester. Gott hat dem Volk Israel, also uns Katholiken, eine Lehre gezeigt. Wie Mose. Das Volk hat gemurrt. Wir wollen nicht, dass Aaron alleine Priester ist. Auch wir wollen Priester sein. Haben die Stammesältesten gesagt. Da hat Gott gesagt, sie mögen ihren Stab, das heißt den Stab des Stammes, vor die Bundeslade bringen. Der Stab, der austreibt, das ist mein Priestertum. Und nur der Stab Aarons hat ausgetrieben. Nur der Stab Aaron. Jetzt hätten sie ja alle zufrieden sein können. Sie hätten jetzt alle sagen können, Gott hat uns klar eine Antwort gegeben. Nein, es war nicht genug. Sie mussten weiter meckern. Dann hat Gott gesagt, es ist in Ordnung. Die Meckerer sollen mir ihr Räucherfännchen bringen. Ja? Also die Räucherfännchen-Opferung darbringen. Und überblieben nur die Söhne Aarons und alle anderen waren weggerafft. Es war eine klare Entscheidung von Gott. Das Priestertum ist den Söhnen Aarons vorenthalten, dem Stamm Aarons und sonst niemandem. In der heutigen Zeit umgesetzt, Gott hat das Priestertum, das Weihepriesteramt, nur erwählten Personen übergeben, nämlich die der Einheit mit der Kette des Papstes verbunden sind. Deswegen sind alle Priesterinnenweihen alle ungültig. Auch wenn ein Bischof das verzogen ist, ist keine Priesterweihe. Es ist eine Lüge. Eine Lüge wird demonstriert. Die Leute werden verführt aus dem Brot und Wein, was die da am Altar dann da an den Götzen Tisch dann präsentieren. Das ist eindeutig ein Götzentisch. Wenn eine sogenannte Priesterin sich vorne hinstellt und sagt, ich feiere jetzt mit euch die Messe, ja, Brot und Wein und etc. Es bleibt Brot und Wein, es bleibt ein Götzentisch. Das ist der Gräuel. Das ist der Gräuel. Das ist Gott ein Gräuel, steht in der Heiligen Schrift. Hütet euch davor, an solchen Tischen Platz zu nehmen. Hütet euch davor. Sagt der heilige Paulus, nicht der Johannes Markus. Ich sage, macht ihr, wie ihr es wollt. Ihr müsst es entscheiden. Wenn ihr auf den Papst hört, habt ihr an diesem Tisch nichts zu suchen. Ihr habt auch an den Tischen nichts zu suchen, wenn Priester bewusst die Wandlungsworte nicht mehr sprechen. Ich habe das gerade in Luzern wieder erlebt. Also mittlerweile in Österreich, in der Schweiz, also Deutschland und Österreich und neuerdings auch in der Schweiz. Dass der Priester nicht mehr die Wandlungsworte spricht, sondern irgendetwas, dann passiert nichts mehr. Dann bleibt Brot, Brot und Wein bleibt Wein. Und wenn du das gehört hast, verstanden hast, der hat was anderes gesprochen und gehst dann nach vorne und empfängst dieses Brot und diesen Wein, dann empfängst du nicht Leib Christi. Du unterscheidest dann nicht zwischen dem Leib des Herrn und dem Brot. Und es dient dir nicht zum Heilen, sondern zum Gericht. Wie sieht das Gericht Gottes aus? So. Das ist das Gericht Gottes. All die Leiden an diesem Kreuz, die Jesus für dich trägt, das wirst du dann tragen. Wisst ihr, warum so viel Unheil in der Welt ist? Das ist eine Option von vielen, dass die Leute die Sakramente nicht mehr würdig empfangen. Sie gehen alle zur Kommunion, wenn sie dann noch ordnungsgemäß eingesetzt ist, aber beichten wollen sie nicht. Sind doch alle kleine Sünderlein, kommen doch alle in den Himmel rein. Ja? Denkst, die Überraschung wird groß sein, wenn die da oben anklopfen. Unten macht sich die Türe auf. Das ist so. Das ist kein Urteil von Johannes Markus. Das ist Wort Gottes. Also, wenn ich diesen Jesus ernst nehmen will, ja, dann finde ich das da drin. Das steht hier geschrieben in Paulusbriefen. Das steht in der Offenbarung des heiligen Johannes. Die Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Diese Sendschreiben sind nicht irgendwem geschrieben worden. Die sieben Sendschreiben hat Gott dir geschickt. Dir geschickt. Uns geschickt. Und da steht drin: Wehe du, Isabel, wenn du mein Volk verführst. Ich werfe dich aufs Lager und du wirst sterben. Und mit dir deine Kinder. Also alle, die dieser Isabel gefolgt sind, werden sterben. Ich gehe hier von dem geistigen Tod aus, bitteschön. Ich habe nicht gesagt, dass sie dann am Altar oder an dem Götzentisch tot umfallen werden. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist natürlich schon passiert, ne? Das ist schon passiert. Dass Leute, die total in der Unordnung gelebt haben, gehen hin und machen da irgendeinen Zauber im Namen Gottes, dass sie umgefallen, Herzinfarkt gehabt haben, dann umgefallen. Zufällig, rein zufällig. Ich meine, ich darf nicht sagen, dass es Gottes Strafe ist, dann passiert mir das, wie Herrn Wagner passiert ist, ja. Der Unterschied zwischen Herrn Wagner und mir, die Katastrophe von New York oder New Orleans, ja, hat er gesagt, könnte Strafe Gottes sein. Könnte Strafe Gottes sein. Und andere ähnliche Katastrophen in der Welt. Ich habe nie gesagt, dass das Strafe Gottes ist. Was habe ich gesagt, was es ist? Erinnert ihr euch, die schon mal dabei waren? Was sind das für Konsequenzen? Die Konsequenzen der Sünde. Unsere Sünden sind das, die draußen die Natur zurückschlagen lässt. Die das Vieh sterben lässt. Die das Gemüse verdirbt. Unsere Sünden. Und wer sagt, das stimmt nicht, der hat vergessen, dass dieser ganze Erdkreis Leib Christi ist. Das alles ist Schöpfung Gottes und wir sind mit ihm verwoben. In der Heiligen Schrift steht geschrieben, wenn ein Teil des Leibes krank ist, sind wir alle krank.